Psalmwort, das wir gerade im Lobpreis gehört haben, das passt perfekt, das ist eine perfekte Einstimmung auf die Predigt, obwohl es heute nicht in erster Linie um den Psalm geht, sondern wir weitermachen mit unserer Predigtreihe Josef. Wir hatten ja ein paar Unterbrechungen, aber diese Predigtreihe ist spannend, nicht weil wir alles eins zu eins übertragen könnten von damals ins heute, die Zeiten sind grundverschieden, die Situationen sind grundverschieden, aber wir bekommen auch bei diesem heutigen Text tolle Einsichten, was Gott wichtig ist. Und das ist spannend. Situationen sind komplett anders. Aber was Gott wichtig ist, das ist gleich geblieben. Wo befinden wir uns? Wie sieht das Setting aus? Wir sind in Ägypten, Haus des Pharaos. Und allein das reicht schon, dass jeder Jude oder Israelit zur damaligen Zeit, wenn der irgendwann die Bibel aufgeschlagen hat und diesen Text gelesen hat, würde gesagt, Moment, Ägypten, Pharao, das ist das Zentrum des Bösen. Hier kann nichts Gutes sein. Ägypter, das sind doch die, die uns unterdrückt, die uns versklavt haben. Das sind doch die ganz, ganz Gottlosen. Das sind die ganz Bösen. Und das Interessante ist, dass Gott redet und handelt in Ägypten. Gott spricht zu Pharao. Er spricht zum Pharao durch zwei Träume. Und diese Träume, die er geträumt hat, wir haben davon gehört in den letzten Predigten, die waren so seltsam, dass Pharao klar ist, Moment, das war jetzt kein normaler Traum, sondern irgendwas ist da komisch, aber ich verstehe das nicht und ich brauche Hilfe. Und über Umwege, auch davon haben wir gehört, über Umwege landet Josef vor Pharao und legt ihm die Träume aus und sagt zu ihm, Achtung, Gott lässt dir ausrichten, es werden 7 fette Jahre kommen, wo es geschäftlich richtig gut laufen wird, wo die Ernten viel, viel mehr abwerfen werden, als es normalerweise tun. Und danach kommen 7 Jahre Hungersnot. Kaputte Ernten, eine Menge Leid steht dir ins Haus. Und Gott sagt dir das, damit du einigermaßen vorbereitet bist. Ich weiß nicht, ob euch das ähnlich geht wie mir. Ich habe diese Geschichte schon zigmal gelesen, ab dem Kindergottesdienstalter immer wieder gehört. Aber mir ist noch nie aufgefallen, dass Gott in Ägypten zu Ägyptern redet. Warum redet Gott dort? Warum redet er zu Pharao? Warum herrscht laut Bibel dann nach diesen 7 fetten Jahren in allen Ländern rundherum Hungersnot? Eine riesige Hungersnot. Und die Israeliten, die Familie von Josef, von Jakob, die werden nicht vorgewarnt. Warum hat Gott denen das eigentlich nicht mit diesen 7 Jahren erzählt? Dann hätten die sich doch auch gut vorbereiten können. Hat er aber nicht. Der Grund, so glaube ich, ist, weil Gott diese Welt liebt, weil er die Menschen liebt und weil ihm diese Liebe zu den Menschen wichtiger ist, als sich an das Protokoll zu halten. Protokoll halten wäre gewesen, den korrekten Weg, in Anführungsstrichen, über sein Volk zu gehen. Aber Gott sagt, ich liebe diese Welt. Ich habe ein ganz, ganz starkes Diesseitsinteresse. Ich finde nicht nur das Jenseits sehr, sehr interessant und wichtig, sondern auch das Hier und Jetzt. Und ich will nicht, dass die Menschen leiden und sterben. Deswegen spricht er in Ägypten mit dem Pharao. Denn in Ägypten war die Infrastruktur vorhanden, um diesen Plan durchzuführen. In Kanaan nicht. Weil Gott die Welt liebt und sie retten will, im Hier und Jetzt, deswegen hat er die Ägypter angesprochen. Und das ist eins der Dinge, die verstehe ich ehrlich gesagt an Gott nicht so richtig. Ich verstehe, dass Gott irgendwie diese Welt liebt, auch das finde ich manchmal schwer zu begreifen. Aber, dass Gott sich an uns Menschen bindet, um seine Liebe und Fürsorge in diese Welt zu transportieren, das verstehe ich einfach nicht. Was ich damit meine, ist, das wird total deutlich an einer Stelle, die ist sozusagen ein Stück später in der Geschichte. Israel wird inzwischen von den Ägyptern unterdrückt, das Volk Israel. Da spricht Gott mit Moses im brennenden Dornbusch und sagt zu ihm, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe das genau gesehen. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich höre ihre Schreie. Ich weiß, wie sehr es leiden muss. Das ist mir bewusst. Und jetzt kommt's. Und ich bin herabgekommen, um es vor seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen, in ein fruchtbares und großes Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Wahnsinn. Gott sagt, ich habe es gehört, ich habe es gesehen, ich weiß um die Not und das Elend und jetzt bin ich gekommen, um zu retten. Und da denkt man, ja, das ist gut, Gott, ja, mach. Und dann sagt Gott den nächsten Satz, deshalb geh du jetzt, Mose, ich schicke dich zum Pharao. Du sollst es tun, du sollst mein Volk aus Ägypten herausführen. Und Mose wandte ein, ich, wer bin ich denn, wie kann ich zum Pharao gehen? Und Gott antwortete, ich werde mit dir gehen, ich werde dir beistehen. Aber das Interessante ist, Gott sagt, ich will sie rausführen, ich bin gekommen, um sie zu retten. Und jetzt bist du dran und jetzt geh, Mose. Gott verknüpft sich unvorstellbar mit uns. Und einerseits ist es total wertschätzend, dass Gott sagt, ich will dich als Partner, um in dieser Welt Gutes zu tun. Aber ich verstehe es ehrlich gesagt trotzdem nicht so richtig, weil Gott es alleine viel, viel besser könnte. Nichtsdestotrotz, Gott bindet sich an uns Menschen, an Mose in unserer Reihe, an Josef. Sie sind die Werkzeuge, um Rettung zu bringen, um Leben zu ermöglichen. Was macht Josef also? Er übernimmt Verantwortung. Er sieht, Gott hat mir verschiedene Gaben gegeben, Gabe der Traumdeutung, Gabe des Managements, ich bin ein guter Leiter. Und er nutzt diese Gabe für Menschen in Not, für die damals mehr oder weniger bekannte Menschheit. Und was dann passiert, ist Folgendes, das lesen wir in 1. Mose 41 ab Vers 47. Und das Land trug in den 7 reichen Jahren die Fülle. Und Josef sammelte die ganze Ernte der 7 Jahre, da Überfluss im Lande Ägypten war, und tat sie in die Städte. Was an Getreide auf dem Feld rings um eine Stadt wuchs, das tat er hinein. So schüttete Josef das Getreide auf, über die Maßen fiel wie Sand am Meer, sodass er aufhörte zu zählen, denn man konnte es nicht zählen. Und Josef wurden 2 Söhne geboren, bevor die Hungerzeit kam. Die gebar ihm Asenath, die Tochter Potipheras des Priesters zu On. Und er nannte den ersten Manasse, denn Gott sprach, er hat mich vergessen lassen an all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Und den anderen nannte er Ephraim, denn Gott sprach, er hat mich wachsen lassen in dem Land meines Elends. Als nun die 7 reichen Jahre um waren im Lande Ägypten, da fingen an die 7 Hungerjahre zu kommen, wie Josef gesagt hatte. Und es ward eine Hungersnot in allen Landen, aber in ganz Ägyptenland war Brot. Als nun ganz Ägyptenland auch Hunger litt, schrie das Volk zum Pharao um Brot. Aber der Pharao sprach zu allen Ägyptern, geht hin zu Josef, was der euch sagt, das tut. Als nun im ganzen Land Hungersnot war, tat Josef alle Kornhäuser auf und verkaufte den Ägyptern. Denn der Hunger ward je länger, je größer im Land. Und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef zu kaufen, denn der Hunger war groß in allen Landen. Es kommt, wie Josef das vorhergesagt hat. 7 Jahre geht es den Ägyptern so richtig gut, Überfluss satt. Und ich bin mir sehr sicher, hätte Gott die nicht vorgewarnt, hätte Ägypten sich garantiert einen richtig fitten Lebensstil angewöhnt und wären danach verhungert. Aber Josef sorgt dafür, dass 7 Jahre eisern gespart wird. Kann man ein bisschen davor lesen? Er sorgt dafür, dass 20% von jedem Ertrag von Getreide gehortet, gesammelt werden. Und es heißt hier so viel, dass man es nicht mehr zählen konnte. Und ich bin mir sicher, ich wette, die Leute, die dachten damals, der ist verrückt, was soll das denn? Ich glaube, das haben sie wahrscheinlich nicht im ersten Jahr gedacht. Als im ersten Jahr so viel Überfluss war, dachten sie vielleicht, das macht Sinn. Es ist gut, wir wissen nicht, wie es nächstes Jahr wird. Es ist gut, dass wir ein bisschen was zurücklegen. Dann war das zweite Jahr wieder richtig reich. Dann dachte, Mensch, müssen wir wieder so viel holen? Wir haben doch schon so viel. Und dann im dritten und vierten Jahr irgendwann dachte, warum sollen wir so viel weglegen? Uns geht's gut. Das wird immer so weitergehen. Was soll dieses ganze Gespare? Lass uns jetzt mal richtig feiern. Lass uns ausgiebig leben. Wir haben gut und hart gearbeitet. Wir haben uns jetzt ein bisschen Luxus verdient. Die hatten den Traum nicht. Die hatten den Traum nicht und sie hatten die Deutung nicht. Und von daher muss Josefs Umgang mit diesen Ressourcen für sie ganz, ganz schwer nachzuvollziehen gewesen sein. Josef hat aber dieses größere Bild gesehen. Er sieht den Plan Gottes und deswegen sorgt er dafür, dass kein egoistischer, egozentrischer Umgang mit den Ressourcen stattfindet, sondern er sorgt dafür, dass im Sinne Gottes gehandelt wird. Nach 7 Jahren kommt tatsächlich die Hungersnot. Keine Erträge mehr und ruckzuck stehen die Leute mit dem Rücken an der Wand. In Gesellschaften, in denen man große Teile der Menschen mehr oder weniger vom Hand in den Mund leben, da ist so ein kleines bisschen Pech oft einfach tödlich. Und das ist heute nicht anders als damals. Wenn mir heute jemand 30 Euro klaut, ist es ärgerlich, aber ehrlich gesagt kein großes Problem für mich. Ich habe noch mehr. Ich habe noch mal 30 Euro. Wenn aber einem Tagelöhner, zum Beispiel in Indien, 30 Euro geklaut werden, wovon er durchschnittlich einen Monat lebt, dann wird die ganze Geschichte sofort lebensbedrohlich. Der kann sich nämlich so ein bisschen Pech nicht leisten. Und genauso ging es den Leuten damals. Wenn die Ernte einmal ausbleibt, dann hast du ein dickes Problem. Und so war es. Aber Josef hatte die Ressourcen, um den Leuten zu helfen, dafür zu sorgen, dass sie nicht verhungert sind. Er war derjenige, der dafür gesorgt hat, dass Gottes Wille in der Situation geschehen konnte. Nämlich, dass die Leute überlebt haben. Das war Gottes Wille und er hat dafür gesorgt, dass das möglich wurde. Und das ist ein Grundprinzip, das sich in der ganzen Bibel wiederfindet. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch. Und zwar die Gaben und Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, einzusetzen, bestmöglich einzusetzen, um Menschen Leben zu ermöglichen. Menschen, die in Not gekommen sind, beizustehen, Hungrige zu ernähren, Nackte zu bekleiden, Gefangene zu befreien, Bedrückten Freiheit zu verschaffen, Armen eine gute Neuigkeit übermitteln, nämlich dass sich jemand in ihrer Armut sieht und sich kümmert. Das ist ein biblisches Grundprinzip, meine Ressourcen entsprechend einzusetzen. Und meine Ressourcen, das sind viele Dinge. Das ist meine Macht, ich habe Macht, ich kann mich öffentlich äußern. Das ist meine Zeit, für was verwende ich die? Aber zuerst mal, auch im Sinne von diesem Text, ist es unser Geld. Wie sieht es konkret aus? Ich glaube, den meisten von uns ist dieses biblische Prinzip des Zehnten bekannt. Wir finden das zum Beispiel in 4. Mose 27, Vers 30. Der zehnte Teil von jeder Ernte an Getreiden und Früchten gehört als heilige Abgabe dem Herrn. Bedeutet, 10% meiner Einnahmen gehen an Gott. Das ist übrigens die Hälfte von dem, was Josef hat ansparen lassen. Der hat 20% genommen. Und damit das ein bisschen konkret wird, könnt ihr einfach euch jetzt mal kurz zu eurem Nachbarn drehen und dem einfach mal sagen, ihr müsst ihm nicht sagen, was ihr spendet, aber sagt ihm doch einfach mal, was wäre denn der Zehnte bei euch? Warum sprecht ihr nicht miteinander? Das ist komisch. Komisch, passiert nicht. Ich finde wenig Konversation im Raum. Ah ja, das macht man nicht. Ne? Ihr könnt es lassen, oder? Ihr redet auch gerade nicht über Geld, ich sehe das. Es wäre einfach eine Zahl, da müssen wir keine Entschuldigung anfügen oder irgendwas. Über Geld spricht man nicht, ne? Vor allem nicht, wenn man welches hat. Geld ist doch Privatsache. Laut Bibel nicht? Laut Bibel ist Geld nicht Privatsache, laut Bibel ist Geld Gottes Sache. Und ja, 10% können sich nach ganz schön viel Verzicht anhören. Und können sich auch so anfühlen, wenn man das vom Konto runtergehen sieht. Ich habe mir angewöhnt, das anders zu sehen. Das, was auf mein Konto draufkommt, das kommt von Gott. Und das nicht nur, weil ich in der Gemeinde arbeite. Sondern das kommt von Gott, weil Gott mir das ermöglicht hat. Weil Gott mich geschaffen hat, weil Gott mich begabt hat, weil Gott mir einen Job geschenkt hat und so weiter. Das heißt, es kommt von ihm. Und er hat mir einfach aus Versehen ein bisschen zu viel überwiesen. 10% zurück an den Sender. Und immer wieder reden wir über diesen Zehnten, dass uns das wichtig ist, als Christen den abzugeben. Und das nicht, weil wir als Gemeinde zu verzweifelt Geld bräuchten, sondern aus einem ganz anderen, viel tieferen Grund. Weil der Zehnte ein Feld ist, wo geistliches Wachstum sehr leicht, praktisch und sichtbar wird. Denn hinter dieser Frage, die wir uns dann oft stellen, ja, wie viel muss ich denn jetzt eigentlich abgeben? Wie viel muss ich Gott denn eigentlich abgeben? Steckt eine ganz andere Frage. Dahinter steckt nämlich die Frage, wie viel vertraue ich ihm? Vertraue ich ihm 10%? Oder vertraue ich ihm vielleicht sogar 12%, 15%? Das vertraue ich ihm, dass er, wenn ich ihm 15% gebe, dass er mich trotzdem versorgt und ich nicht zu kurz komme. Hinter der Frage, wie viel Gott muss ich dir denn eigentlich geben, steckt die Frage, wie viel vertraue ich dir? Und wenn wir immer mal wieder, wenn man über den Zehnten spricht, dann klingt es so nach dieser Latte, über die man halt springen muss. Das scheint das Ziel zu sein, das man als guter Christ erreichen muss. Interessant ist, laut Bibel ist das nicht das Ziel, sondern der Anfang. In 5. Mose 24, da wird das Ganze ausgeweitet, da wird das Volk angewiesen, nicht nur 10% zu geben, sondern auf den Feldern die Ränder stehen zu lassen. Nicht alles bis aufs Letzte abzuernten, nicht das Letzte rauszuholen. Warum? Damit die Armen kommen können und sich das Getreide und die Früchte und so weiter zusammenklauben können und überleben können. Und jetzt muss man wissen, das waren damals keine gigantischen Industriefelder, wo man mit riesen Maschinen drüber gefahren ist. Das waren kleine private Felder, die man von Hand beackert hat. Und wenn man da die Ränder stehen lässt, dann ist man ruckzuck bei einer Größenordnung von 15-20%. Und Gott sagt, ja genau, und es ist gut so. Es gibt so viele Arme und mein Herz, das schlägt für sie. Ich will, dass sie leben können. Deswegen gibt es doch ab, gibt es ab. Und du wirst erleben, das verspreche ich dir, das sagt Gott in seinem Wort, ich verspreche dir, du wirst nicht zu kurz kommen. Und wenn man dann noch die Erlassjahre, das sind Regelungen in den Schulden aufgehoben worden, wenn man all diese Dinge, die es im Alten Testament gibt, noch dazu nimmt, dann sieht man, die Abgaben zugunsten der Armen, das wird immer weiter ausgeführt. Es geht bei dem, wenn es ums Abgeben geht, nicht um so Alibi-Spenden. Damit man sich irgendwie, tut man irgendwas wo rein, hat sein schlechtes Gewissen beruhigt, fühlt sich ein bisschen besser. Sondern es geht hier um ein echtes Verantwortung übernehmen. Und ich übernehme Verantwortung mit meinen Ressourcen für diese Welt und die Menschen in ihr. Das ist Tenor zu diesem Thema im Alten Testament. Und Neues Testament, wenn man da reinschaut, wird man denken, na, ist vielleicht anders, geht es eher darum, das Ticket in den Himmel zu ziehen. Nee. Johannes, der sagt in Lukas 3, Vers 11, das ist die Situation, dass Leute ihn fragen, was sollen wir denn tun, um dem Gericht Gottes auszuweichen, um da nicht irgendwie eins drüber zu bekommen. Und dann seine Antwort war, in Vers 11 schreibt, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit jemand teilen, der hungert. Wer zwei Hemden hat, gebe eins ab. Und wer etwas zu essen hat, der teile mit dem, der hungert. Lass uns mal Bibel wörtlich nehmen. Ist ganz schön radikal. Zwei Hemden, eins abgeben. Kann man eigentlich nicht leben, oder? Geht doch nicht. Mir ist sehr, sehr wohl bewusst, dass ich mir das zuallererst jetzt selber predige. Aber ich behaupte, doch, man kann so leben, aber ich will es nicht. Wir könnten so leben, aber wir wollen es nicht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das mal ehrlich eingestehen. Zu sagen, nee, das ist nicht unmöglich, sondern ich will es nicht. Ich habe vor 4 Monaten in Indien einen äußerst faszinierenden Menschen getroffen, Pastor Guy. Ich möchte euch ein bisschen was von seiner Geschichte erzählen. Das ist er mit seiner Frau und seinem Sohn. In Mumbai war das, und wo ich ihn kennengelernt habe. Und er hat da eine Gemeinde. Die haben gefragt, wie bist du zu dieser Gemeinde gekommen? Und er hat gesagt, ja, Gott hat mich da hingerufen. Das ist eine Gemeinde in einem der ärmsten Slums, die man sich nur vorstellen kann. Kleine Blechhütten, alles voller Dreck, Unrat, es stinkt. Nackige Kinder, die da durchflitzen. Also, wie man es schlimmer sich nicht vorstellen kann eigentlich. Dann habe ich gesagt, wie bist du da hin? Er sagt, ja, Gott hat mich da hinberufen. Und dann hat er mir seine Geschichte erzählt. Wir haben uns bei ihm zu Hause getroffen. Ich habe gesagt, wie bist du an das Haus gekommen? Also, Haus bedeutet ein Zimmer. Zimmer, das durch einen Vorhang Küche vom Schlafraum abgetrennt ist, wo er mit seiner Familie wohnt. Entschuldigung. Und dann hat er mir erzählt, dass er diesen Ruf bekommen hat, dass Gott ihm gesagt hat, ich möchte, dass du diesem Slum, den Menschen in diesem Slum dienst. Er hat gesagt, okay, will ich machen, aber ich muss irgendwo wohnen. Wo soll ich wohnen? Und über Umwege kam eine Frau zu ihm, die sagte, die war reich und hat gesagt, ich habe gehört, ich glaube, du bist ein Mann Gottes. Gott hat dich berufen. Ich stelle dir kostenlos ein Haus zur Verfügung, wo du mit deiner Familie wohnen kannst. Klingt doch nach Gottes Versorgung. Und dann hat er überlegt, mit seiner Frau gesprochen, gebetet und gesagt, nee, dieses Haus, was diese Frau uns anbietet, ist zu weit von dem Slum weg. Ich will erreichbar sein. Dass die Leute 7 Kilometer zu mir laufen müssen, das geht nicht. Die müssen Tag und Nacht zu uns kommen können. Dann hat der Frau abgesagt. Dann haben sie weiter gesucht nach einem Haus, nach einem Zimmer und sind dann auf ihr jetziges gekommen und haben gesehen, okay, die Miete, die können sie sich leisten, aber die Kaution nicht. Dann hatten sie ein Problem. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, schaut euch mal ihre Hände, die Hände von den beiden an. Da fehlt was. Dann ist er zu seiner Frau gegangen und hat gesagt, Schatz, ich glaube, Gott hat uns hierher berufen. Aber für die Kaution müssten wir unsere Eheringe verkaufen. Wärst du bereit, das zu machen? Dann hat sie gesagt, ja. Als er das erzählt hat, haben wir alle geheult, eher wie wir. Ist nur ein Beispiel, wo man sieht, die haben echt, die geben wirklich alles auf. Die Kleider, die anhaben, sind keine eigenen, das sind Geschenkte. Und ich habe dann gedacht, Mensch, ist er einer der wenigen Helden, die es vielleicht heute noch gibt, so ein moderner indischer Märtyrer. Übrigens haben wir jetzt Geld gesammelt und jetzt werden gerade neue Eheringe für das Paar angefertigt. Sie wissen es noch nicht, werden bald übergeben. Und ich habe überlegt, Mensch, ist das so eine Ausnahmeerscheinung? Und dann habe ich seine Gemeinde kennengelernt. Slum-Gemeinde. Menschen, die exakt 2 Kleidungsstücke haben. Eines für Montag bis Samstag und eines für Sonntags. Das Sonntagskleid ist schön, das Wochenkleid ist furchtbar. Diese Menschen arbeiten auf Müllhalden. Das sieht ungefähr so aus. Das sind gigantische Müllberge, wo sie versuchen, irgendwas Wertvolles zu finden. Das sind übelste Bedingungen. Ich war 3 Stunden auf so einer Müllhalde und war danach 3 Wochen schwer krank. Diese Menschen, die haben selbst gerade genug zum Überleben. Und wisst ihr, was mich bewegt hat? Was mich zutiefst bewegt hat, war zu sehen, ich war dort im Gottesdienst, ich durfte da predigen, zu sehen, wie diese Menschen zur Kollekte gegangen sind. Freudig, dankbar und stolz. Sagen, ja, Gott hat mich beschenkt, Gott hat mich diese Woche überleben lassen, es ist noch was übrig und ich gebe ihm was. Ich habe eine Geschichte von so einer Müllsammlerin gehört, die morgens auf der Müllhalde 4.000 Rupien gefunden hat in der Geldbörse. So viel, wie man im Monat verdient dort, wenn es sehr gut läuft. Und sie ist direkt, als sie es gefunden hat, zu diesem Pastor Guy gekommen und hat gesagt, Pastor Guy, ich habe das gefunden und ich möchte, dass das für die Ärmsten der Armen eingesetzt wird. haben mich zutiefst bewegt. Diese Woche habe ich mit ihm geschrieben, und hat er mir gesagt, sie freuen sich so, sie sind so gesegnet als Gemeinde, weil sie konnten diese Woche 50 planen, sehen wir auf dem nächsten Bild, 50 große Zeltplanen im Slum an die Ärmsten verteilen, weil die Regensaison losgeht, damit die ihre Verschläge einigermaßen trocken halten können. Sie sind gesegnet, weil sie das weitergeben, weil sie das Geld dafür aufgebracht haben. In der Predigt heute geht es mir nicht darum, dass wir einfach ein bisschen mehr geben, um unser Gewissen zu beruhigen, sondern dass wir die Perspektive bekommen, die auch Josef hatte, dass wir unser Geld, unsere Ressourcen nutzen für die Armen dieser Welt. Denn wenn wir das tun, das ist nicht einfach nur ein bisschen Gutmenschtum, was Christen machen können, aber eigentlich auch andere. Wir müssen ja schließlich predigen, ne? Nee, indem wir geben, verbinden wir uns aufs Engste mit Gott. Geben ist ein spiritueller, geben ist ein geistlicher Akt. Geben in dem Sinne ist, glaube ich, eine der geistlichsten Handlungen, die wir die ganze Woche machen können. Weil wir dadurch ganz direkt Jesus dienen. Jesus sagt, das, was ihr für einen von den Geringsten getan habt, das habt ihr für mich getan. Das ist ein direkter Liebesbeweis an Jesus, wenn wir uns um Menschen in Not kümmern. Damit werden wir nämlich ein substanzieller Teil der neuen Welt, der neuen Weltordnung des Reiches Gottes. Damit sind wir im Einklang mit Gottes Herz, ganz, ganz direkt bei ihm. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir unser Leben so gespalten wahrnehmen. Da gibt es eine geistliche Dimension in unserem Leben und eine weltliche. Das ist auf der einen Seite irgendwie Gemeinde und Bibellesen, Beten und auf der anderen Seite vielleicht unser Job, unser Alltag. Richtig großzügiges Geben, das ist eine ganz wunderbare Möglichkeit, diese beiden Dinge zusammenzusehen. Die gehören sowieso zusammen, die sind nicht getrennt, aber sie auch zusammen wahrzunehmen, zu sehen. Denn mit meiner Hände Arbeit kann ich dann nicht nur mir dienen, nicht nur mich ernähren, sondern noch zig andere Menschen. Menschen, die ohne meinen Beitrag sterben würden. Arbeit, mein Job, ganz egal wie der aussieht, ist über diesen Aspekt, allein schon über diesen Aspekt, direkt mit dem Reich Gottes verbunden. Und aus dem Grund möchte ich uns als Gemeinde heute ganz ohne Scheu, ohne dass mir das im geringsten peinlich wäre, einladen zu spenden. Und zwar viel zu spenden. Und wisst ihr was? Ich glaube, das dient in allererster Linie uns. Weil wir werden dadurch erstmal freier von Geld und von diesem Druck und dem Zwang, von diesem Wunsch und der Gier, immer mehr haben zu wollen. Ich habe jetzt fast gesagt, man kann sich damit quasi geistliches Wachstum erkaufen. Aber wenn wir geben, ist das ein Schritt, zu sagen, ich vertraue dir, Gott. Mach du was drauf. Das befeuert geistliches Wachstum, wenn wir mit unseren Ressourcen das machen, wofür Gott sie uns anvertraut hat. Und wenn ich sage, ich möchte uns alle einladen, richtig viel zu spenden, dann ist mir wichtig, dass wir das relational verstehen. Für die einen sind 5 Euro viel. Für jemanden sind 5 Euro viel, weil er nur noch 30 Euro zum Leben für den Monat hat. Und ich kenne so Leute. Und für den anderen sind 500 Euro vielleicht überhaupt nicht viel, weil er noch 500.000 auf dem Konto hat. Ich kenne auch solche Leute. Es geht mir heute nicht um die Summe, sondern es geht um die Haltung hinter der Summe, die zählt. Nämlich meine Ressourcen einsetzen für andere. Und das Geld, was heute zusammenkommt, das wollen wir bewusst nicht für uns behalten, sondern jeden Cent weitergeben an Menschen in Not. Und wir haben als Ältestenkreis überlegt, was und wen wollen wir wie unterstützen. Wir sind auf 4 Organisationen gekommen, die einfach sehr gute Arbeit machen, zu denen wir einen persönlichen Bezug haben, und wissen, dass die Gelder gut verwendet werden. Das eine Projekt, das wir gerne unterstützen möchten, ist die Hilfsorganisation GAIN. GAIN arbeitet mit Flüchtlingen, zum Beispiel im Irak. Und ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe mich schon so daran gewöhnt, dass man in Nachrichten ständig irgendwie hört, ja, da ist wieder eine Bombe hochgegangen und wieder 50 Tote und das berührt mich schon gar nicht mehr, weil sie jeden Tag passiert. Wir haben uns vielleicht daran gewöhnt, die Leute dort nicht, für die ist es die Hölle auf Erden. Und die Leute von GAIN, die schreiben, in dem Flüchtlingscamp, das wir besuchten, überall verzweifelte Menschen, die nach Überlebenden oder Lebensmitteln suchen. Manche weinen noch, andere wirken apathisch. Überall viele Flüchtlinge sind Kinder. GAIN-Mitarbeiter besuchen Lager, sprachen mit Flüchtlingen und erfuhren von vielen schlimmen Schicksalen. Diese Menschen haben alles verloren und bräuchten eigentlich bald Hilfe in Form von Traumabewältigung. Aber jetzt müssen sie erst einmal überleben. Darum wollen wir helfen und Kleidung, Nahrungsmittel und Hygieneartikel zur Verfügung stellen. Und die Lastwagen sind unterwegs und wir wollen das unterstützen. Ein weiteres Projekt, das wir gerne unterstützen möchten, ist die Auslands- und Katastrophenhilfe vom Bund der FEGs. Momentan arbeitet ein Team auf den Philippinen, um den Opfern vom Taifun von letztem Jahr wieder ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Viele dieser ganz armen Leute sind Fischer und deren Boote sind zerstört worden bei dem Taifun. Und damit sie wieder ihre Boote versorgen können, werden Boote gebaut. Und da passiert was sehr Spannendes, möchte ich euch vorlesen. Da heißt es, in all unseren Projekten wollen wir dazu beitragen, dass Hilfsempfänger ihre scheinbar verlorene Würde wieder entdecken. Wir möchten ihnen helfen zu erkennen, dass sie mehr als nur Opfer einer Naturkatastrophe sind. Aus diesem Grund fordern wir sie heraus, bis zu einem festgesetzten Betrag 10% ihres täglichen Einkommens in einen Fonds zu zahlen, der dafür genutzt wird, anderen Familien zu helfen. So werden aus Opfern Helfer. Auch an diesem Punkt konnten wir letzte Woche erleben, dass das, was zunächst wie eine Bürde für diese Menschen wirkt, einen sehr positiven Effekt hat. Als eine der Fischerfamilien ihren ersten Fang verkauft hatte, kamen sie extra den weiten Weg bis zu Pastor Sams Haus, erzählten voller Freude von ihrem Erfolg und überreichten voller Stolz 10% ihres Einkommens. Nun können sie etwas zum Wohl der Gemeinschaft beitragen. Und das tut ihnen sicherlich gut. Ich finde es großartig. Selbst wenn das mediale Interesse an der Katastrophe abgeklungen hat, dass wir an den Menschen dranbleiben. Ich finde es ein tolles Beispiel zu sehen, wie abgeben gut tut, wenn es richtig verwendet wird und eingesetzt wird. Eine weitere Menschengruppe, die wir gerne unterstützen möchten, sind die abertausenden Flüchtlinge in Syrien, denen es an echt allem fehlt, vor allem an ganz, ganz basalen Dingen. Und OM-Mitarbeiter arbeiten dort. Und die OM schreibt, sie verteilen jeden Monat Hilfspakete an ungefähr 1300 Familien. Für 74 Euro kann eine Familie mit einem Essenspaket, das mit Reis, Bohnen, Kichererbsen, Nudeln, Tee und viel mehr gefüllt ist, einen Monat versorgt werden. Für 124 Euro ist eine Familie den ganzen Winter über gut gerüstet. Ein Winterpaket besteht aus Teppichdecken und kleinem Ofen. Das ist das dritte Projekt für Menschen in Syrien. Und als viertes wollen wir gern IJM, International Justice Mission, und die Arbeit in Indien unterstützen. Pastor Guy, von dem ich vorhin erzählt habe, der ist mit seiner Gemeinde im Zentrum, um den Ärmsten der Armen zu dienen. Die sind daran beteiligt, Frauen zu retten und ihnen neues Leben zu ermöglichen. Frauen, die vorher 15 bis 20 Mal jeden Tag vergewaltigt wurden, pro Mal haben sie 1 Euro ungefähr bekommen. Frauen, denen jeder Selbstwert genommen wurde, und das ist diese Gemeinde und ist IJM dabei, denen neues Leben zu geben. Allein letztes Jahr wurden über 3000 Opfer befreit. Gerade diese Woche wieder in Mumbai einige Kinder aus Bordellen. Deren Überleben ist jetzt gesichert. Und bei vielen dieser Befreiungsaktionen war Pastor Guy oder Mitglieder aus seiner Gemeinde dabei. Das ist eine. Und gleichzeitig, diese Menschen dienen anderen. Und gleichzeitig sparen die seit Jahren für einen kleinen Bus, um Frauen nach dem Gottesdienst wieder sicher in die Slums zu bringen, damit die nicht auf dem Weg vergewaltigt werden und verschleppt werden. Das ist eine Region, da ist ein Gottesdienstbesuch ein echtes Risiko. Und da sparen die für. Und das würden wir gerne, sowohl die Arbeit von IJM als auch die Gemeinde dort unterstützen. Ich bin überzeugt, wenn wir das tun, Flüchtlingen, Hungernden, Verfolgten zu dienen und ihnen Leben zu ermöglichen, dann sind wir nicht einfach nur gute Menschen, das auch, sondern sind wir im Zentrum von Gottes Willen. Dann sind wir direkt mit dem Ausbau seines Reiches verbunden. Josef, der hat das Reden Gottes verstanden. Und er hat dann alles dran gesetzt, Leben zu ermöglichen. Und da möchte ich uns jetzt einladen, da richtig rein zu investieren. Wir werden gleich die Kollekte einsammeln. Und ich gehe davon aus, dass ihr gar nicht so viel Geld dabei habt, wie ihr gerne geistlich wachsen würdet. Das haben wir mal vorher gesehen. Und deswegen werden jetzt einfach so ein paar Körbchen durch die Reihen gehen. Da sind Umschläge drin, Umschläge und Zettel. Zettel mit, ich möchte so und so viel meine Ressourcen für die Ärmsten der Armen. Name, Adresse, Betrag, wenn ihr das nicht dabei habt. Ich möchte euch einladen, wir können die jetzt schon rumgehen lassen, diese Körbchen. Vielen Dank euch, dass ihr die verteilt. Wir werden gleich eine Minute Stille haben. Fragt Gott, was ist dran? Ihr könnt es auch an euch vorbeigehen lassen, das ist überhaupt kein Problem. Es geht nicht um Druck, sondern es geht darum, das, was wir empfangen haben, weiterzugeben. Wir werden gleich normal Kollekte einsammeln, da könnt ihr das auch reintun. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch überweisen. Wir werden jetzt eine Minute Stille haben, dann werden wir die Kollekte einsammeln und dann möchte ich das Ganze noch mit Gebet abschließen. Dass du diese Welt liebst und dass dir kein Schicksal zu klein oder zu groß ist und dass du gekommen bist, um diese Welt zu retten und dass du es mit uns machen willst. Jesus, danke, dass wir so gesegnete Menschen sind und dass wir Segen weitergeben können. Und ich bitte dich, dass all das, was wir jetzt geben, dass du es multiplizierst und dass Menschen, die gerade kein Licht am Ende des Tunnels sehen, kein Licht am Horizont sehen, dass die neue Hoffnung bekommen. Ich bitte dich, dass sie durch das, was wir geben, erfahren, dass du lebst und dass du dich um sie kümmerst und dass du nach ihnen schaust. Danke. Amen. Lass uns